Bei der letzten Gemeinderatssitzung bin ich auf einen Mangel aufmerksam gemacht worden, von meiner Seite aus. Ich habe öfter im Jahr gesagt in der Predigt, das wisst ihr ja alle. Und damit bin ich davon ausgegangen, dass ich das zwar weiß, weil ich von klein auf in den Kindergottesdienst gegangen bin, und bin dann natürlich auch zum Überlegen gekommen, dieser Satz darf einfach nicht kommen. Aus dem einfachen Grund, weil wir eben auch viele Leute haben, die eben nicht diese Schule oder den Unterricht von klein auf haben. Und ich bin auch dankbar, dass das so gesagt wurde. Ich werde mir Mühe geben, das nicht mehr so zu sagen. Aber um diese Lücken so ein bisschen auszufüllen, was auch so aus dem Alten Testament ist, habe ich mich mal entschieden, so eine Reihe über den Stammvater Abraham zu halten. Normalerweise ist das schon eine komische Nennung, Vater Abraham. Warum? Weil Abraham großer Vater heißt. Also normalerweise würde ich sagen, Vater, großer Vater. Also es, sowas ist normalerweise eine Doppelung. Aber es geht wirklich darum, dass Abraham der Urvater eines großen Volkes ist. Und wie wir sehen werden, nicht nur des Volkes Israel. Aber heute nicht, das kommt später. Zunächst einmal möchte ich bei Noah anknüpfen. Noah nach der Sintflut geht wieder mit seinen Söhnen, deren Frauen und seiner Frau ans Land. Gott segnet Noah und die drei Söhne Noahs bekommen natürlich auch Kinder. Einmal ist es der Ham, der Japhet, aber der Älteste ist nun mal Sem. Und es ist in unserem Sprachgebrauch sehr eingeengt, wenn wir von Antisemitismus oder vom Semitismus reden überhaupt. Weil wir unter Antisemitismus prinzipiell immer das jüdische Volk im Auge haben. Alle Nachkommen Sems sind Semiten. Und damit ist das viel, viel mehr als nur die Nachkommen Abrahams über Isaak und Jakob. Noah, so heißt es von ihm, war ein Mann, der in dieser Zeit, wo alle ihr eigenes Leben führten, er war der Einzige, der ein gottesfürchtiges Leben führte. Das wird uns so von Noah gesagt. Das war bei Abraham nicht so. Josua sagt dann, als er vor der Gemeinde Israel steht und dann noch einmal Rückschau hält, und er fängt natürlich auch an mit Abraham, Isaak und Jakob, sind ja nun mal die Stammväter des Volkes Israel, und er sagt, sie lebten dort in Ur und dienten anderen Göttern. Ja, Tara oder Terach, wie er auch genannt wird, der Vater Abrahams und auch die ganze Sippe, sie dienten den Göttern, so wie es eben üblich war. Der Abraham hatte noch, oder damals hieß er noch Abraham, wenn ich immer wieder Abraham sage, müsste mir das nicht. Das kommt später, wird er dann Abraham genannt, aber das ist so eben drin. Er hatte noch zwei Brüder. Einer, der jüngste, war Haran. Haran war dann verheiratet, während die beiden Älteren noch nicht geheiratet haben. Es ist manchmal so, dass die Jüngsten den Älteren die Stuhl vor die Tür setzen, so sagt man das ja, dass die Jüngsten eher heiraten als die Älteren. So war es schon damals auch Haran, als der Jüngste heiratete, bekam einen Sohn und der hieß Lot. Und dann heißt es, starb Haran. Und Haran, Abraham, die machten sich auf den Weg. Ich lese uns mal nur zwei Verse aus dem Kapitel 11 des ersten Buches Mose. Und Terach nahm seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarah, seiner Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham, und sie zogen miteinander aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen nach Haran, das ist also jetzt nicht mehr der Name des Sohnes, sondern ist die Stadt Haran, und wohnten dort. Und die Tage Terachs betrugen 205 Jahre, und Terach starb in Haran. Aus der späteren Geschichte, aus dem Bekenntnis des Stephanus, als er gesteinigt wurde oder bevor er gesteinigt wurde und er die ganze Geschichte Israels nochmal aufführt. Und auch im Hebräerbrief wird es ganz deutlich geschrieben, dass sie nicht aus irgendeiner Laune heraus aus Ur in Chaldäa gezogen sind, sondern auf Befehl Gottes. Wie Gott mit ihnen gesprochen hat, das weiß ich nicht, steht auch nicht geschrieben. Jedenfalls, Gott gab Abraham den Auftrag, ziehe aus deinem Vaterland, aus deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause. Und der zweite Bruder Abrahams, der blieb auch in Ur, ist nicht mit ausgezogen. Abraham war zu dem Zeitpunkt eben noch nicht hundertprozentig gehorsam. Wir können es natürlich menschlich erklären und es ist auch menschlich nachvollziehbar. Abraham als der Älteste war auch verantwortlich für das Versorgen des Vaters im Alter. Und darum ist Abraham nicht nur mit seiner Frau ausgezogen, sondern er nahm auch seinen Vater mit. Terach, so haben wir es früher mal gelernt, oder wie es heute in der Bibel steht, Terach, ist aber der gleiche Mann oder derselbe Mann. Die nahm er mit. Diese vollständige Trennung, die Gott einmal gesagt hatte, hat Abraham noch nicht vollzogen. Und er zog darum auch noch nicht in das Land, das Gott ihm zeigen wollte. Er zog zunächst erst einmal bis nach Haran. Von Ur am Euphrat entlang bis nach Haran, ist auch nicht weit weg vom Euphrat, aber das war dann der nördlichste Punkt seiner Reise. Und als sein Vater Terach gestorben war, bekam Abraham erneut den Auftrag, ziehe aus deiner Freundschaft. Sie müssen also auch einige Jahre in Haran gelebt haben, dass Abraham dort in Haran Freunde gefunden hat, Verbindungen geknüpft, sodass er Mitglied in dieser Stadt war so dass er dort Verbindungen hatte. Und Gott sagt, nein, hier bleibst du nicht, hier sollst du ausziehen. Warum habe ich das wohl vorhin so nochmal herausgestrichen, dass Tara oder Terach den Göttern dienten? Normalerweise gab es keinen besonderen Grund, den Abraham zu berufen. Er war ein Mensch, wie alle Menschen, lebte wie alle anderen Menschen, übte den Kult aus wie alle anderen Menschen. Er war keiner, der besonders herausragte aus der Gesellschaft. Und dennoch beruft ihn Gott. Gott beruft Abraham ganz nach seinem Willen, nach seinem Ratschluss. Und genau das, denke ich mal, ist heute auch immer wieder unser Problem, dass wir meinen, wir müssten besondere Voraussetzungen haben, dass Gott uns berufen kann. Wir müssten Vorleistungen bringen. Wir müssten ja so leben, dass Gott mit uns schon ein bisschen zufrieden sein kann. Und wenn Gott mit uns schon so ein bisschen zufrieden sein kann, na, dann kann er uns ja vielleicht auch ganz rufen. Das war es eben nicht. Und das ist es auch heute nicht. Gott muss mit uns nicht ein bisschen zufrieden sein, weil wir so gut sind. Nein, Gott ruft uns in Jesus Christus, weil er uns liebt. So wie er einst den Abraham herausgesehen hat und hat ihm gesagt, du bist es, dir gilt in besonderer Weise meine Liebe, so gilt heute der Ruf jedem Menschen, in Jesus Christus bist du geliebt, ohne irgendwelche Voraussetzungen. Dieses Angebot Gottes gilt. Gott beruft Abraham. Und dann in Haran sagt er ihm wieder, ziehe aus. Gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Und hier lesen wir dann, dass Gott den Auftrag, also die Berufung, mit einer Verheißung verknüpft. Als er aus Ur gezogen ist, haben wir das noch nicht so gehört. Aber hier in Haran, als Gott ihm den Auftrag gibt, gehe jetzt auch von Haran weg in das Land, das ich dir zeigen werde, dann sagt Gott, ich will mit dir sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich habe mal nachgesehen noch in der Konkordanz, wo es erst das erste Mal heißt, dass Gott segnet. Wer wurde gesegnet? Das erste in der Bibel, das erste Mal, wo davon berichtet wird, dass Gott segnet. Das war, als er die Menschen gemacht hatte. Dann sagt Gott, und er segnete sie. Gott segnete die Menschen, gibt ihnen den Auftrag, macht euch die Erde untertan, seid fruchtbar, mehret euch. Dann, das nächste Mal, als die Schöpfung vollendet war, heißt es, Gott segnete den siebten Tag. Der siebte Tag ist der Tag der Ruhe. Und dann kommt eine ganze Weile nichts. Bis zu Noah. Da heißt es wieder, und Gott segnete Noah. Und hier heißt es, Gott spricht zu Abraham, ich will dich segnen. Aber als Substantiv, du sollst ein Segen sein, steht hier an erster Stelle dass der Mensch beauftragt wird, für andere zum Segen zu sein. Sicher war das Verständnis des Segens in der damaligen Zeit noch ein anderes, als es zu unserer Zeit ist. Die Menschen zur damaligen Zeit haben es auch so erlebt, dass mit dem Segen Gottes nicht nur der Zuspruch Gottes da war, dass Gott seine Hand über den Berufenen, über den zu Segnenden hält, dass Gott ihn bewahrt, ihm Beistand ist, Hilfe ist, dass er eine besondere Beziehung zu Gott hat. Das liegt auf alle Fälle drin im Segen. Aber es war damals so bei Abraham und dann später auch bei Jakob lesen wir es, dass mit dem Segen Gottes auch materielle Güter verbunden waren. Denn als Abraham aus Haran auszieht, hat er viel dazu gewonnen. Ihr könnt es nachlesen, steht alles im ersten Buch Mose, Kapitel 12. Da hat er viel dazu gewonnen. An Tieren, an materiellen Dingen, an Gold und Silber und an Menschen. Das heißt, mit dem Moment, wo seine Herden gewachsen sind, wo es da mehr und mehr wurde, musste er natürlich auch viele Diener dazu haben. Und Abraham ist nicht allein ausgezogen aus Haran, sondern hat alles mitgenommen, was zu seinem Hofstaat gehörte. An Tieren, an materiellen Dingen, aber auch an Menschen. Und so steht es da, er nahm alle Menschen mit, die bei ihm im Dienst waren. Aber dieser Ausspruch, und das wissen wir, dass das nicht nur für die Zeit, in der Abraham lebte, Gültigkeit hatte, dass es auch nicht nur Gültigkeit hatte für die nächsten zwei Generationen, Isaak und Jakob. Nein, Gott sagt es dann später, dass er denen, die ihm gehorsam sind, Gutes tut, bis ins tausendste Glied. Also, wenn Gott einen Menschen segnet und der Mensch sich unter diesem Segen Gottes geborgen weiß und unter dem Segen Gottes bleibt, gilt diese Zusage bis in tausendste Glied. Das ist eine ganz schöne Menge. Und damit können wir ohne weiteres sagen, dass der Segen, den Gott auf Abraham gegeben hat, bis in unsere Zeit reicht. Früher hat man mal gerechnet, eine Generation 20 Jahre, 1000 mal 20, also können noch ein paar Jahre kommen, so weit reicht Gottes Segen noch. Das ist eine Zusage Gottes. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das galt natürlich zunächst Abraham, seine Nachkommen, dem Volk Israel. Und diesem Volk gilt der Segen Gottes auch noch heute. Gott nimmt sein Wort, das er gegeben hat, nicht zurück. Aber wenn es heißt, in dir sollen gesegnet werden alle Völker, dann sind auch wir gemeint. Dann sind auch alle Völker, ob es jetzt noch direkte Nachkommen Abrahams sind, Abraham hat ja nicht nur den Isaak als Sohn gehabt, hat ja den Ismael und nachdem Sarah gestorben war, hat er nochmal geheiratet, hat er nochmal 5 Söhne gehabt. Also es war dann schon eine ganze schöne große Völkerschaft, die Nachkommen Abrahams. Aber dieser Segen galt in erster Linie der Linie Isaak, Jakob und dann auf die 12 Stämme verteilt. Aber wenn es heißt, alle Völker, dann sind damit auch die Nachkommen Hams und Jafets gemeint. Dann heißt es, sind alle Menschen, die auf dieser Erde leben, gemeint. In deinem Samen oder durch dich sollen gesegnet werden alle Völker. Und dieser Segen, den Gott dem Abraham versprochen hat, der ist in Jesus Christus dann ja aufgeplatzt wie eine Knospe zur Blüte. Erst so eine kleine Knospe über Jahrhunderte hinweg und dann plötzlich in Jesus Christus bricht es auf. Jesus Christus, der sich für uns dahingegeben hat, ist zum Segen für alle Völker geworden. In deinem Namen, in deinen Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und darum gilt dieser Zuspruch auch uns heute. Damit sind wir noch gar nicht anmaßend. Nein, wir nehmen nur Gottes Wort ernst. Dass Gott, wenn er etwas sagt, und wenn es 3, 4, 5.000 Jahre her sind, man rechnet, dass Abraham so circa 2000 vor Christus gelebt hat, wir sind 2000 nach Christus, wäre also praktisch 4000, 5000 Jahre, das Wort gilt. Es stirbt nicht aus, wie viele kluge Worte von Menschen einfach dann vergessen werden. Gottes Wort ist aktuell. Seine Einladung, seine Berufung, die er einst Abraham gegeben hat, gilt heute nach wie vor in Jesus Christus jedem Menschen. Zieh aus deinem bisherigen Leben, komme zu mir, sei mir gehorsam und du sollst Leben empfangen. Ich will dich segnen, segnen mit ewigem Leben. Ich will dich segnen damit, dass ich dich begleite, dass du nicht allein gehen musst. Und darum war auch so der Text, gar nicht abgesprochen vorher, aber war für mich sehr passend. Du bist nicht allein, auch wenn die Stürme dich umtoben. Und ich denke, so richtig alt gewordene Gemeindeglieder können auch davon berichten, dass mancher Sturm des Lebens das Schifflein, ihr eigenes Schifflein, in manche Not gebracht hat. Und das, da bin ich mit dabei, dass wir dann gerufen haben, Herr, denkst du gar nicht daran, willst du gar nicht uns retten, willst du zusehen, wie wir hier untergehen? Nein, wenn Gott sagt, ich will dich segnen, dann heißt es, er ist bei uns. Auch in den Wellen, in den Stürmen des Lebens lässt er uns nicht allein. Und das kann ich wirklich dankbar bezeugen, dass Gott da gnädig, barmherzig ist und dass es Tatsache ist. Lass es dir sagen, Gott liebt dich, Gott ruft dich. Amen.